Guten Morgen, es ist Freitag, der 5. April.
Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg.
Hallo zusammen, wir kündigen euch schon mal an, was in der heutigen Folge besprochen wird. Und zwar reden wir über die Liste von Volt. Richtig, danach...
Ich habe lange nichts mehr gleichzeitig gesagt, aber bei Volt wusste ich, was du sagen wirst, deswegen habe ich gedacht, ich grätsch mal rein.
Toll. Sorry. Danach reden wir über den Wahlausschuss und die Listen, die hier jetzt für
und
den Kommunalwahl zugelassen werden.
Ich kann jetzt schon mal überlegen, wie viele Listen könnten es wohl sein in Heidelberg, wie viele Parteien und Vereinigungen treten so an?
Richtig. Danach geht es um Fitness und Kleidung. Dann sprechen wir über welche Straße?
Die Horbacher Straße. Wenn du mich so fragst, nehmen wir doch die Horbacher.
Richtig, ja. Nicht die Dossenheimer Landstraße, ja. Sondern die Rohrbacher. Und dann geht es um welches Festival?
Das Open Dykes, das heißt so viel wie offene Deiche.
Richtig.
Also,
nein.
Aber
ihr werdet es dann erfahren.
Für mich klingt das immer so, weil, egal, reden wir später drüber, ist aber eine gute Sache, Open Dykes.
Und danach gibt es Termine?
Termine. Super.
Viel Spaß.
Und ach so, ganz vergessen, wenn ihr wissen wollt, was für Wetter wird, dann müsst ihr ganz am Ende vom Podcast nochmal hören, weil Frieda da komplett durchdreht und einfach den Wetterbericht vorliest. Was ist los? Hast du eine Wette verloren oder?
Nee, Wetter.
Oh Gott. Oh Gott.
Nee, aber sagt mal, ob ihr gerne von mir noch das Wetter vorgelesen bekommen wollt am Ende. Jeder.
Was? Why?
ja, aber nutzt wirklich mal, egal. Ja, viel Spaß mit der Folge. Gumo, Tim.
Guten Morgen. Ich wurde hier schon gemaßregelt gerade, dass ich genuschelt hätte in der Ansage. Deswegen muss ich es nochmal aufnehmen. Hier wird ein ganz, ganz strenges Regime von Frau Fiedler gefahren.
Ich glaube, das nennt man gar nicht nuscheln, sondern wenn man, ich glaube, das ist einfach undeutlich.
Du magst
undeutlich
es einfach nicht,
sprechen.
Wenn ich spreche.
Nee, so ist es ja nicht. So wollen wir das jetzt gar nicht dargestellt.
Nein. Ja. Ich mag das Geräusch, das du machst, wenn du die Fresse hältst, hast du zu mir gesagt.
Sowas von der Formulierung alleine läge mir völlig fremd, sowas zu sagen. Und jeder, der mich kennt, weiß es auch.
Okay.
Fresse halten ist genau deine Formulierung.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe die gehobenste Auswahl an Wörtern überhaupt immer dabei.
Ah ja.
Ja.
Übrigens, der Felix meinte auch, Gretler, dass man den warmen Erpel doch kennen müsste.
Ach.
Scheinbar ist das so ein Ding.
Es ist ein Ding. Ja. Also wirklich.
Ja, oder also sagt mal ihr, schreibt uns gerne mal eine Nachricht, ob ihr das auch kennt, weil, also mir war das
an
völlig...
info@destille.de, nee.
Nee, mir war das tatsächlich völlig unbekannt, aber es steht noch aus.
Es steht noch aus, wir noch waren wir nicht was trinken.
Ja.
Ja.
Gut.
Du hast heute eine Brille an, ich bin total irritiert davon.
Ah, ich habe mir heute Morgen wieder die falsche Kontaktlinsenflüssigkeit einfach richtig ins Auge geleert und es ist so ätzend.
War wörtlich ätzend oder...
Es ist Wasserstoffperoxidlösung, man kann damit auch Haare färben, also ich weiß nicht, ob ätzend der richtige Begriff ist, es tut unglaublich weh und das Auge ist auch immer noch rot und ich dachte, jetzt gönne ich dem einfach mal einen Tag Pause, ist bei dem Regenwetter auf jeden Fall nervig. An alle BrillenträgerInnen da draußen, habt ihr so Scheibenwischer oder wie macht ihr das? Es beschlägt dann auch immer sofort, super nervig.
Da bin ich froh, dass ich keine Brille habe.
Ja, sei froh. Das ist wirklich eine Sache, wo ich denke, das ist so ein Geschenk, wenn man morgens aufwacht und einfach sehen kann. Ich meine, ich bin ja schon seit der 3. Klasse, habe ich eine Brille. Also ich weiß jetzt nicht, wie das davor so richtig war. Hm. Aber ich stelle mir das total toll vor. Die paar Nächte, wo ich mal auszusehen mit Kontaktlinsen schlafe, da war ich auch morgens auf und denke, ich bin geheilt. Naja, ich frage mich dann immer, was mit mir im Mittelalter passiert wäre. Also was
vermutlich hättest du da nicht so viel studieren können, auch als Frau.
Ja, das sowieso. Und wahrscheinlich die Weisheitszähne wären auch nicht gut ausgegangen.
Ja.
Aber wie
hast
das damals...
noch?
Habe ich noch,
okay.
Ja. Du?
Kann ich einen haben?
Brauchst du einen?
Nee, ich habe auch noch einen. Aber ich brauche vielleicht zwei, weiß ich nicht.
Okay, so ersatzmäßig.
Ja,
Blinddarm habe ich noch. Und ich frage mich dann, wie das mit Leuten mit Sehschwäche im Mittelalter war. Hast du dich das auch schon mal gefragt?
Es gibt da die Theorie, jetzt kann ich ja mal wieder ein bisschen mansplain, da freue ich mich natürlich, dass die Brille quasi die wissenschaftliche Revolution ausgelöst hat. Also dass quasi mit dem Einführen von Brillengläsern und der Linse einfach Menschen länger produktiv arbeiten konnten mit Schrift. Und mit Büchern und so.
Okay, das habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Also das heißt, also wann jetzt der Humanismus oder wie dadurch
ausgelöst? Ja, also ausgelöst? Die Renaissance quasi. Natürlich auch dadurch, dass die Ottomanen Istanbul eingenommen haben oder Konstantinopel und dann die ganzen Bibliotheken über Westeuropa verteilt wurden. Aber ich habe halt auch irgendwo gelesen, dass es eben Teil davon war, dass eben Leute einfach länger quasi Bücher lesen konnten und sich bilden konnten und dann eben auch Dinge...
Interessant, okay.
Ja, erfahren konnten.
Weiß ich nicht, ob das jetzt...
Ja, aber ich meine, sowas hat nicht mal immer wieder so Urban Legends oder...
Ja. Ja, war deutlich einflussreicher jetzt.
Ja, klar, offensichtlich, aber halt auch... Also, das sind ja so tausend Sachen. Dann gibt es auch die Geschichte, dass Koffein halt, dadurch, dass es Kaffee gab und so, dass Leute dann da irgendwie länger...
Komm, also ja. Das sind jetzt
ein bisschen... Also ich sag ja nicht, dass es stimmt, ich sag nur, dass ich es gelesen habe, ja? Don't shoot the messenger, Frieda, was los?
Okay.
Mein Gott.
Gut, jetzt gerade eben habe ich dir übrigens gemansplained, es wurde noch nicht aufgenommen, dass also Sinnflut und Sündflut zusammenhängen.
Ja. Ja. Friedasplained.
Genau.
Friedasplained.
So sieht's aus.
Fiedler klärt.
Wir wollen übrigens schon mal eine Ankündigung machen. Nächste Folge kommt freitags, mittags, abends, ja. Nachmittags, wie auch immer, weil du wieder im Felde bist.
Nee, das ist eine Lüge, die übernächste. Ach
so, die übernächste. Ja. Ach so, die übernächste. Gut, okay,
dann schreiben wir es noch raus.
Einmal. Ja. Ja, gut. So, wollen wir mal anfangen hier?
Ja, wir verquatschen uns schon wieder. Das ist ganz furchtbar. Nee, geht nicht. Dann fangen wir mal an.
Wollt
ihr mal anfangen, denken die sich bestimmt. Und dann sind wir schon beim Thema, nämlich der Liste Volt. Genau. Volt, eine der drei neuen Listen, die antritt bei der Gemeinderatswahl.
Oh, das weiß ich nicht.
Ich glaube, es sind drei. Können wir gleich noch drüber reden. Ja, stimmt. Genau. Und Volt hat eine Liste aufgestellt mit 48 Menschen. Und,
Also allen verfügbaren
genau.
Menschen.
Also man kann bis zu 48 Leute nominieren für die Liste.
Und sie ist voll.
Ist natürlich auch sinnvoll, weil man dann nämlich auch die 48 Stimmen kriegt, wenn man die Liste als Liste abgibt quasi. Genau.
Was der Tim gerade nochmal kurz zur Erklärung, man kann ja bei der Kommunalwahl bis zu 3 Stimmen einer Person geben und einfach wild verteilen auf dem ganzen Stimmzettel. CDU, SPD, Grün und so mischen. Oder du gibst einen ganzen Stimmzettel unverändert ab, dann bekommt jeder der 48 eine Stimme.
Genau. Ja. Genau, da können wir nochmal drüber ein bisschen mehr reden, wenn die Kommunalwahl ansteht.
Ja.
Genau, auf jeden Fall Volt Liste aufgestellt mit einem, ich glaube, Führungsquartett haben die es genannt.
Die haben uns nachgemacht. Wir haben auch ein Quartett.
Okay. Ja.
Nein, das darf natürlich jeder und jede machen, wie er oder sie will. Auf 1 ist Andreas Gottschalk, 45 Jahre Unternehmensberater. 2 Katharina Born, 34, pädagogische Fachkraft. 3 Thymon Mattlers, 27 Jahre Sozialarbeiter. 4 Chantal Grasselt, 26 Jahre Studentin. Jetzt lese ich nicht weiter vor. Die Liste ist ziemlich jung, viele Studierende dabei.
Ja.
Und es geht um umweltfreundliche Mobilität, bezahlbares Wohnen, zukunftsfähige Bildung, kulturelle Vielfalt, Bürgerbeteiligung, digitale Verwaltung und nachhaltige Wirtschaft. Da denke ich mir doch, haben die bei uns abgeschrieben? Also, ich finde es super. Das sind ja genau die Sachen, die wir ungefähr auch in unserem Wahlprogramm haben, jetzt mal so als Stichwörter. Ich weiß nicht, ob die ein ausformuliertes Programm haben.
Wir haben ja schon mehrfach gesagt, gehen 4 Leute, 4 Linke in eine Bar und gründen 5 Parteien.
Das ist Phänomen.
Genau das hier. Ne? Also, wobei Volt ja noch ein bisschen, also die sind natürlich, deren Haupttenor oder Hauptding ist ja Europa und die EU. Und Andreas Gottschalk zum Beispiel hat bei sich auf, ich glaube, Instagram oder irgendwo in seiner Beschreibung stehen, für eine föderative Republik Europa.
Ja.
Also genau, das sind also ganz radikale Pro-EuropäerInnen.
Das ist eine paneuropäische Partei, die also gleichermaßen in allen europäischen Staaten irgendwie gegründet ist. Ja. Das heißt, es gibt nicht wie bei zum Beispiel jetzt den Konservativen oder auch Sozialdemokraten oder auch bei uns unterschiedliche Formen quasi dieser Partei, die ähnliche Schlagrichtungen haben, sondern das ist wirklich Volt dann in allen,
auch
in
Ungarn und so. Und die sind halt auch, die reden auch miteinander und sind quasi als europäische Partei auch organisiert. Und bei uns ist es ja so, dass die Parteien eher historisch als nationale Parteien entstanden sind und sich dann irgendwie europäisch nochmal zusammengefunden haben. Ne? Und Klar sind die natürlich auch ein bisschen historisch verwachsen, also zum Beispiel SPÖ, SPD sind natürlich irgendwie auch historisch verwachsen, aber sind halt natürlich eigene ständige Parteien. Ne? Und Volt ist, will sich halt als europäische, pan-europäische Partei aufstellen und hat sich aufgestellt. Genau.
Und
was jetzt, sie denn eine Kommunalwahl suchen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber okay.
Das war, ja, also dafür gibt es verschiedene Begründungen. Ich glaube einerseits, dass es am selben Tag stattfindet und die Kommunalwahl in Baden-Württemberg eigentlich immer für die Bürgerinnen und Bürger etwas näher sind, dadurch, dass es mehr Kandidierende gibt, hat die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im lokalen Bereich, finde ich.
Ganz ehrlich, wirklich?
Also, doch, im Plakate und Veranstaltungen und so beziehen sich tendenziell mehr auf die Kommunalwahl, obwohl gleichzeitig Europawahl ist. In den Medien, in den überregionalen Medien ist natürlich Europa wichtiger, aber ich denke, dass diese Gleichzeitigkeit ein Grund dafür ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man eine Partei nicht gut führen kann, wenn man oder organisieren kann, wenn man nicht auch eine lokale Verankerung hat. Ja, und ich glaube, dazu gehört an irgendeinem Punkt dann auch, wenn man langfristig bestehen will, eine kommunale Verankerung. Yeah. Und da muss man halt da antreten. Und in Hessen zum Beispiel, Darmstadt, Frankfurt und so, gibt es sie schon länger in den Stadträten.
Ja, die sind da auch relativ stark vertreten und sind ja auch in so
Koalitionen drin.
Koalitionen oder machen dann auch gemeinsame Fraktionen mit Grünen oder SPD oder so.
Ja.
Ich glaube, in Ulm, meiner alten Heimatstadt, ist die Volt-Stadträtin in der SPD-Fraktion einfach dabei.
Okay, in Europa ist es ja, ist der Volt-Abgeordnete bei den Grünen.
Eine.
Ich glaube schon, ja. Genau, also ja, die Liste hat sich jetzt gegründet, stand in der RNZ. Genau, wir wünschen alles Gute. Ist auf jeden Fall jetzt nicht eine Liste, die inhaltlich irgendwie, also ich finde die inhaltlich super aufgestellt.
Ja, also ich habe mal irgendwann gesagt, das sind so die, grüne FDP. Also weil die natürlich auch ganz stark, also die gehen halt, die sagen halt, alles wird gelöst durch Digitalisierung und so. Und so ein bisschen technikgläubig und so und natürlich alles Fortschritt, alles toll, alles super, ist zu einem gewissen Grad auch eine Einstellung, die ich total teile, aber ja, also es gibt halt auch ein paar Punkte, wo ich sage, es gibt ganz gute Lösungen, die jetzt nicht Hightech sind.
Wo ich immer denke, so gerade bei Europawahl, vielleicht Kommunalwahl nicht so stark ist, wenn die Leute, die eigentlich also die nur eine Stimme haben bei der Europawahl, dann so grün orientiert sind und sagen, ja, okay, ich gebe jetzt aber mal Volt die Stimme, um halt die auch reinzubringen. Und dann schaffen die entweder den ersten Sitz nicht ganz oder den zweiten Sitz nicht ganz, dann gehen die Stimmen halt eigentlich verloren in diesem Sammelsurium an Stimmen. Und ich finde es dann immer schade, wenn man sich da gegenseitig für die gute Sache die Stimmen klaut. Ich glaube, die Gefahr ist jetzt in der Kommunalwahl nicht so groß, aber mit zunehmender Anzahl der Listen, oder kommen wir gleich zum zweiten Thema, ist halt irgendwann so die Grenze erreicht von Stimmen wegnehmen und man muss ja auch noch gucken, wie man irgendwie Mehrheiten findet, um gute Sachen dann zu beschließen.
Es gibt irgendwo einen sehr guten Sweet Spot zwischen einem Zwei-Parteien-System und einem so breiten Parteienspektrum, dass man gar nicht mehr klarkommt. Also es gibt ja dann, weil dann passiert da sowas wie in Italien oder so, dass sich dann Parteien zu Listen zusammenschließen müssen, weil die halt einfach so klein und so unbedeutend irgendwann werden, dass die dann gar nicht, und dann kannst du halt auch einfach eine Partei gründen, so, ne? Oder halt das zu einer Partei zusammenfassen. Und ich finde es immer ein bisschen, also ich lass uns da gleich nochmal drüber reden, wenn wir über die Kommunalwahllisten reden. Das ist aber, glaube ich, so ein ganz starkes Thema, was das angeht. Das ist, die Sitzzahl ist halt begrenzt und dann je mehr Listen, desto mehr Listen sind auch vertreten dann da drin und dann wird es auch mit der Entscheidungsfindung immer ein bisschen schwieriger. Genau. Nee, aber Volt-Liste, wie gesagt, also ich will niemandem seinen Status als Partei oder so absprechen und so. Und natürlich freue ich mich, dass sich viele an der Demokratie beteiligen, ist natürlich super.
Und vor allem auch so gute Themen da genannt haben und es sind immer Leute, die für die, glaube ich, für eine progressive Seite kämpfen. Wir haben auch zusammen OB-Wahlkampf gemacht. Ich finde die Leute nett.
Ja, wobei ich halt immer sage, hey, warum gibt es eigentlich nicht? Also, ne, man kann sich ja auch in Anführungszeichen Altparteien, nutze ich jetzt mal absichtlich das AfD-Wort, engagieren. Und da kann man auch viel bewegen. Und das ist ja
absolut.
Und das ist ja auch so ein bisschen, was wir vielleicht versuchen zu zeigen, dass man eben auch als engagierte Person, die jetzt nicht schon seit 100 Jahren etabliert ist, in den Parteien ein bisschen was bewegen kann. Und
absolut, meldet ja, euch bei uns, kommt zur Grünen Jugend,
Mittwochs, nee, oder zu 19 Uhr. Jesus ist auch super. Oder
19 wenn ihr, Uhr.
Wisst ihr was, wenn ihr könnt älter
auch bei
seid,
den Altgrünen mitmachen.
Auch, wenn ihr älter seid, noch in Parteien gehen. Das ist ja nämlich auch nicht verboten.
Es macht auch total Spaß, ehrlich. Also ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht so viel zurückgeben würde. Und man kann sich für sinnvolle Sachen einsetzen und gemeinsam was bewegen und voneinander auch lernen. Ich finde ja, die Partei ist so die der Ort, wo ich Menschen unterschiedlichen Alters so kennenlerne, wo man so generationenübergreifend zusammenarbeitet, und ich finde das total toll.
Eine Sache wollte ich noch eben sagen, du hast eben gemeint, die Kommunalwahlen werden auch als wichtiger oder näher wahrgenommen. Würde ich, glaube ich, in Teilen widersprechen, weil ich habe noch ein bisschen die Sicht, ich bin ja erst mit 26 überhaupt in eine Partei eingetreten oder irgendwie politisch aktiv geworden, und ich muss ganz ehrlich sagen, als 26-Jähriger, 25-Jähriger ist mir die Kommunalwahl komplett am Arsch vorbeigegangen.
Ich weiß, was du meinst, aber ich meine eigentlich so die Präsenz im öffentlichen Raum, die Anzahl der Plakate und die Aufsteller und die Veranstaltungen und so weiter. Also man sagt ja so, dass in Baden-Württemberg und ich glaube Rheinland-Pfalz, wo immer Kommunalwahl und Europawahl gleichzeitig stattfinden, es keinen richtigen Europawahlkampf gibt. Und das meine ich damit.
Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass die Parteibasen, was ist ein Plural von Basis? Basen? Ja, egal. Die Basis. Die kümmern sich halt mehr um die Kommunalwahl, weil die ist einfach auch näher an der Basis dieser Parteien dran.
Voll.
Geht euch ja auch genauso, dass einfach mehr Arbeit dann da reinsteckt, dass man da mehr Arbeit reinsteckt.
Es gibt auch mehr Kandidierende.
Genau. Einfach. Und die Europawahl ist immer so ein Afterthought. Und ich weiß halt noch, als ich ganz frisch bei der SPD damals war, 2014 bei der vorletzten Kommunalwahl, da habe ich auch gedacht, so, warum kümmert sich denn hier keiner um die Europawahl? Die ist doch viel wichtiger. Was ist denn los mit euch, Leute? Und da haben die sich halt um die Liste und um die, das Programm, Kommunalprogramm und so weiter, da gab es große Diskussionen und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, was ist los, Leute? Das ist doch vollkommen wurscht. Es geht doch wirklich um die Europawahl. Viel wichtiger und so. Und
da sage ich gerne, 70% der europäischen Verordnungen müssen auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. Die kommunale Ebene wird allgemein unterschätzt.
Ja, wobei, wie gesagt, also ich glaube, dass einfach in der Wahrnehmung und auch durch die Medienlandschaft und so, und weil eben Medien eher überregional konsumiert werden, weil wer, keine Ahnung, also ganz ehrlich, welche Person hat denn die lokale Zeitung? Auch nicht nur in Heidelberg, sondern allgemein.
Oder, wenig.
Genau, und viele gucken halt dann, wenn überhaupt, Tagesschau oder eben die Öffentlich-Rechtlichen oder eben von mir aus, keine Ahnung, was gibt's noch, RTL oder was, SAT1 und so. Oder T-Online-News von mir aus, ja. Und da werden keine regionalen Themen benannt, außer es ist irgendwie ein krasse
Boris
Sache.
Boris Palmer hat
irgendwas gemacht, ja.
Gelandet.
Genau.
Ja, gut, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ja. Tretet doch einfach der SPD oder den Grünen bei. Ja. In erster Linie gerne den Grünen. Und
ja,
dann
ich würde die SPD eher bevorzugen, aber ist okay.
Gut.
Anyway.
Nächstes Thema. Also, Leute, wir haben ja das letzte Mal gesprochen von der Deadline, wo Jesus quasi gestorben ist und die Listen abgegeben werden mussten.
Da musste er hin. Ich hatte nicht Wasser im Hals, wenn du mich zum Lachen gebracht hast.
Das war wirklich ein Moment, wo auch viele Leute gelacht haben. Habe ich gutes Feedback
zu
bekommen.
Das ist gut.
Also die Deadline für die Einreichung der Listen für den Kommunalwahlzettel war am Gründonnerstagabend.
Ja.
Und man musste also eine Kommunalwahlliste einreichen. Die hat 48 Plätze, aber die müssen nicht alle befüllt sein. Ja. Man muss einfach nur eine Liste abgeben, egal wie viele Leute da drauf sind. Ja. Und mindestens 150 Unterschriften.
Beziehungsweise, wenn du schon mal angetreten bist, brauchst du nicht diese 150 Unterschriften. Die brauchst du nur, wenn du neu bist.
Genau, und das müssen Leute aus Heidelberg sein. Und in der Regel überfüllt man diese Liste, damit man, falls jemand doch nicht in Heidelberg wohnt oder umgezogen ist oder so, dann man noch ein paar Reserve hat. Also es ist so, 170 Unterschriften wären so sinnvoll. Und dann reicht man das bei der Stadt ein und dann gibt es einen Wahlausschuss. Der tagt dann in der Woche darauf. Der hat jetzt diese Woche getagt. Und der schaut sich dann die Unterlagen genau an, prüft die und lässt die Listen dann zu oder eben nicht. Und in Heidelberg sind jetzt, ihr könnt mal kurz drüber nachdenken, wie viel ihr denkt, dass zugelassen sind.
Und dann revealen wir das.
Es sind 15 Listen. 12,
in Worten?
In Worten 15.
Wow.
Ich frage mich, wie der Wahlzettel aussieht. Ist es so ein Abreißblock dann?
Ja. Okay. Ah, das stimmt, du bist ja in Heidelberg erst seit kurzem gemeldet.
Das war also ein Quadratmeterzettel in Weinheim, das war zum Ausfalten.
Geil, so ein Handtuch zum
deine
Poolliege quasi mit reservieren.
Ja.
Nee, in Heidelberg ist so wirklich so ein Abreißblock.
Ja, super, anders geht es ja auch gar nicht. Also auf jeden Fall sind es 15. Also, wir lesen die jetzt in abwechselnder Reihenfolge vor. Tim, fang du mal an.
Du willst doch nur, dass ich die Grünen sag.
Genau, also sind der Wahlzettel ist so geordnet, wie die Stimmen beim letzten Mal verteilt waren. Genau. Ja, du kannst anfangen, ich kann auch anfangen.
Nee, ist okay. Die Grünen.
CDU.
SPD.
Die Heidelberger.
Linke.
FDP.
AfD.
Grüne Alternative Liste.
Bunte Linke.
Die Partei.
Heidelberg in Bewegung.
Freie Wählervereinigung.
So, und jetzt kommen die Neuen quasi.
Genau.
Und die Neuen sind in der Reihenfolge, wie sie eingegangen sind, meine ich, werden die reingenommen. Da fängt, glaube ich, an die Initiative für Demokratie und Aufklärung, IDA.
Dann kommt Volt.
Und dann Liste Sophia Leser oder Sophia Leser-Liste.
Genau, und das ist, das sind jetzt diese 15 Listen und dazu sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also ist der Wahlausschusstag, soweit ich das weiß, nicht öffentlich. Das heißt, die Sachen, die wir jetzt über die Pressemitteilung hinaus noch wissen, können wir jetzt nicht mit euch teilen. Ich hoffe, dass da noch ein ausführlicher Bericht in der Rhein-Neckar-Zeitung kommt. Da würde ich mich sehr für interessieren. Also die, was mir aufgefallen ist, ist natürlich die Sophia-Leser-Liste, die einfach völlig unverblümt nach der Spitzenkandidatin benannt wurde. Also weißt du, ich dachte, die nennt die Heidelberger Herze, weil das in ihrem Instagram-Post so stand. Und ich finde das schon krass, oder?
Weiß ich nicht. Also es gibt es ja auch in Österreich, gab es ja auch die Liste Pilz und so, ne? Also Ja, weiß ich nicht. Also ist halt die, naja, ich verstehe es schon, weil blöd gesagt, Bündnis Sarah Wagenknecht kriegt in den Umfragen gerade so viel, weil die Leute wissen, Sarah Wagenknecht, finde ich gut.
Und ja, ungefähr so.
Kreuzt sich das an.
Das ist ein bisschen lustig, weil ungefähr mit einem selben Einschlag, also.
Ja, also es geht halt, aber ich verstehe, ich verstehe die Logik dahinter total. Logik dahinter ist, Leute wissen, wer Sophia Leser ist. Und wenn ich da Heidelberger Herze draufschreibe, dann wissen die Leute vielleicht gar nicht, wer gemeint ist oder wer es ist. Und so kann ich dann als Sophia Leser halt sagen, alles klar.
Der Fokus ist auf der Spitzenkandidatin. Ja, okay, wenn man.
Ist halt bei Heidelberg in Bewegung nicht anders.
Ja, aber also, die heißt anders.
Die heißt anders, okay, ja, fair. Ja,
aber da geht es natürlich auch um den Spitzenkandidat.
Genau.
Okay, gut, also das war das Erste, über das ich mich gewundert habe. Und dann ist mir aufgefallen, bei den großen Parteien jetzt, SPD, CDU und den Grünen, ist es so, dass da steht Christlich-Demokratische Union Deutschlands und Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Mhm. Und bei uns steht Bündnis 90 Die Grünen Heidelberg. Ja. Und das finde ich insofern interessant, als dass da, also warum steht bei euch nicht Heidelberg dabei?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das steht ja auch bei, zum Beispiel bei der AfD steht auch Heidelberg dabei, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe jetzt gerade nur den Rhein-Neckar-Zeitungsartikel offen, da steht es nämlich nicht dabei. Aber es ist interessant, fand ich auch interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche historischen Gründe hat oder so. Dass die
FDP hat auch keinen Heidelberg dabei.
Dass die halt damals, also ich meine, das ist ja so, wenn du schon mal angetreten bist, dann bleibst du einfach auf dem Wahlzettel und machst eine neue Liste. Und wenn du dann neu antreten willst, dann musst du dich halt irgendwie da rein Unterschrift sammeln. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass halt CDU, SPD, FDP eben, ich meine, die Gall war ja, ist eine e.V., glaube ich sogar, aber CDU, SPD, FDP sind einfach schon so lange dabei, dass die damals halt gar nicht irgendwie sich mit Heidelberg oder so benannt haben, sondern dass man halt einfach das einfach so aufgeschrieben hat. Und wahrscheinlich würde es, wenn man jetzt diese Bezeichnung ändern würde, würde es wahrscheinlich kosten, dass man eben neu raufkäme. Ne?
Das Problem, ich muss mich da noch erkundigen, ich habe mit denen noch nicht telefoniert. In Weinheim haben wir ja meine Fraktion, die ja GAL hieß, also Grün Alternative Liste aus alten Zeiten, haben wir ja umbenannt während der Legislatur in Grüne Fraktion. Aber
es ist die Fraktion, das ist ja nicht dasselbe wie, die Fraktion kannst du ja auch die, keine Ahnung.
Die Liste ist dann, also die Fraktion. Und das Ding war, es war nicht ganz geklärt, ob wir dann auch auf Platz 1 der Listen wieder sein können, wenn wir uns umbenannt haben, obwohl es dieselben Leute sind. Ich glaube, es ist jetzt so, weil ich meine, es ist ja Quatsch, du kannst ja auch mal was ändern und trotzdem ist ja noch dieselbe Vereinigung mit derselben Adresse wir haben nur den Namen der Fraktionen geändert, aber genau, also.
Ah krass, okay, interessant. Ich hätte irgendwie gedacht, dass man die Fraktion, weil die Fraktion kannst du auch zusammenstellen. Ich kann ja auch als, keine Ahnung, wenn du jetzt
für eine Fraktionsgemeinschaft gründen.
Genau, oder man kann ja als HIP-Abgeordneter oder so, kann man ja auch in die CDU-Fraktion gehen oder so.
Das stimmt.
Also
eigentlich, aber wir wollen die Liste natürlich dann auch Grüne Liste nennen, also oder Bündnis 90 die Grünen.
In Weinheim jetzt.
Ja, genau, weil wir hatten immer diese Verwirrung mit Gall und Grüne und ich habe irgendwann mal gesagt, also als Person, die in den 90ern geboren ist und diese Ursprünge überhaupt nicht kennt, war das für mich total verwirrend und sperrig.
Da siehst du, also das ist halt auch so ein Argument, was ich jetzt meinte, dass halt diese überregionalen Parteien natürlich einfach bei Leuten, die jetzt nicht so erfahren sind in diesen Kommunalgeschichten, deutlich mehr ziehen, weil dann musst du erstmal als in Anführungszeichen junge, unerfahrene Person auf dem Wahlzettel die Grünen finden, wenn du die Grünen wählen willst. Und da steht dann Grüne Alternative Liste in Weinheim zum Beispiel.
Ja.
Dann so, okay, wer ist denn das jetzt?
Ja, genau? Wenn es keine anderen Grünen gibt, dann ist es klar,
dass es klar, die Grünen sein müssen. Halt, genau.
Aber hier ist es vielleicht, wenn man zuerst die Grünen Alternative Liste sieht und dann auch noch die Grünen findet, ist man vielleicht ein bisschen verwirrt.
Ja.
Naja, ich bin jedenfalls gespannt, wie dann so eine Podiumsdiskussion ausschaut mit den 15 Leuten dann da, die alle 2 Minuten irgendwas vorlesen dürfen.
Boah.
Und wie gesagt, wir haben das letzte Mal drüber schon gesprochen. Ich weiß nicht die Relevanz für normale Leute, die hier einfach neu dazugezogen sind. Und in Heidelberg gibt es ja schon viel Fluktuation, ob die regionalen Sachen da überhaupt richtig wahrnehmen.
Ja.
Also zum Beispiel sowas wie die Bunte Linke. Ich meine, man kann sich unter Bunte Linke schon irgendwas vorstellen.
Ja.
Aber da steht auch noch dabei, Bündnis für Demokratie, Solidarität, Umwelt und Frieden. Aber ob man die dann so wählt und nicht lieber bei den großen Parteien sein Stimmchen macht, ja.
Ja, aber das ist ja, also das wollten wir, haben ja vorhin 1000 Mal angeteasert und wollten jetzt wahrscheinlich jetzt auch mal sagen, dass es natürlich ganz schwierig ist für die großen Parteien, wenn so viele kleine Listen antreten, weil du natürlich, also wir haben 48 Sitze, das heißt grob 2 Prozentpunkte sind ein Sitz. So, wenn man mal ganz blöd rechnen würde.
Okay, ja.
So, ne?
Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das sonst immer war, aber es geht natürlich immer was verloren.
Genau, also es sind ungefähr 50 Sitze, 2 Prozentpunkte sind also ein Sitz. Das heißt, wenn du 10 Prozentpunkte hast, würdest du irgendwie sowas wie 5 Sitze kriegen. So. Und das ist natürlich schwierig mit diesen ganzen kleinen Listen, wenn die alle so 0,8, 0,5, sonst was Prozent kriegen, haben die nämlich durch dieses Auszählverfahren, wo ich den Namen schon wieder, das ist so ein Doppelname.
Saint-Légur Schepers.
Genau. Der ist das, mit so einem E-Umlaut natürlich.
Genau.
Ist es nicht das? Ja, genau.
Schepers, nee, das hat eine Trema.
Das liegt, okay. Egal.
Also 2 Punkte drüber. Egal.
Meine ich doch. Egal. Anyway, so wie das mathematisch funktioniert, bevorteilt es natürlich, also bevorteilt, nicht natürlich, aber es bevorteilt kleine Listen, weil dann ein Sitz für die rausspringt, auch mit 0,567 Prozent. Und die werden natürlich, es wird dann keine zusätzliche Sitze geben, es sind 48 Sitze, egal was passiert, und dann werden die quasi von den, in Anführungszeichen, großen Parteien weggenommen.
Genau, und es ist so, dass der Letzte bei einer großen Fraktion, also ich würde mal sagen, der 16. Mensch, der für die Grünen jetzt drin war, und der Erste, der für so eine kleine Liste drankommt, da war zum Beispiel in Weinheim die Diskrepanz zwischen dem Stefano, der bei uns als Letztes reinkam, und dem Deckert, der, also dieser Nazi, der für die deutsche Liste als Einziger drin war, ziemlich hoch. Der Stefano hatte mehr Stimmen, viel mehr Stimmen als der Deckert, aber durch die Verteilung hat der trotzdem einen Sitz bekommen.
Genau, und das ist halt, also wenn du halt jetzt, also die, bisher war es so, dass die Maxime war, wenn du mit einer Liste antrittst und nicht irgendwie gar keine Stimmen kriegst, kriegst du einen Sitz. Also da ist, du kriegst eigentlich immer einen Sitz.
Aber wenn viele kleine Listen antreten, dann steigt auch die Grenze, die quasi Einsitzgrenze.
Ja, das stimmt. Das stimmt
also tatsächlich. Leicht. Und genau, ja, man muss ein bisschen abwarten. Es kommt nicht immer jede Liste.
Ja, aber es ist halt auf jeden Fall, also wir sind halt echt an der Grenze, was dieses Einsitzgeschichte Listen mit einem Sitz angeht. Und dann ist halt auch immer so, dass die natürlich, das ist halt eine hochpersonalisierte Wahl. Das heißt, alle, also ich, ganz ehrlich, alle Leute, die ich irgendwie kenne, die im Gemeinderat sitzen, behaupten oder denken, teilweise zu Recht, teilweise vielleicht nicht zu Recht, dass sie da sitzen, weil sie ja persönlich, höchstpersönlich gewählt wurden.
Da ist ein enormer Unterschied zwischen den Parteien. Ja. Also es gibt Parteien, wie, also die großen Parteien,
ich vor meinte allem, jetzt die vor werden. Allem die kleinen.
Also, achso, bei den kleinen ist das zutreffend. Aber zum Beispiel jetzt bei den großen Parteien, da gibt es einfach Leute, die sind neu dazugezogen, die wählen diese Liste und denen ist wurscht, wer da draufsteht. Ja. Weil die da Vertrauen haben zu diesen Parteien. Das heißt, es ist nicht jeder wurde persönlich gewählt. Ja,
genau. Und also was ich jetzt eigentlich damit sagen will, ist, dass dann sitzen da halt ganz viele Einzelstadträte in diesem und Rätinnen in diesem Gremium. Und dann ist es halt mit dieser Entscheidungsfindung unfassbar schwierig, vor allem, weil die halt dann sich auch keiner, keine Programm oder keiner Programmatik vielleicht zugeordnet fühlen, sondern wollen eher ihre Einzelmeinungen irgendwie.
Ja, und das Ding ist halt auch, worauf ich halt auch keine Lust habe, ist, dass wir quasi als Parteien dann da antreten und ständig irgendwie so Anti-Parteien-Zeugs da zu hören kriegen auf irgendwelchen Podien, wo Leute einfach generell gegen Parteien schießen.
Also wir leben jetzt von Sophia Leser, ne?
Ja, zum Beispiel, wir leben einfach in einer Parteiendemokratie und Parteien sind irgendwie ein Grundpfeiler unserer Demokratie und es ist einfach gratismutig als unabhängige Kandidatin oder Kandidat dann einfach dagegen zu schießen. Es bringt einem selber irgendwie Pluspunkte, möglicherweise, aber es schadet dem insgesamten demokratischen System langfristig. Und ich hoffe einfach, dass die Leute das verstehen und nicht über die Maßen strapazieren. Man kann auch anders gute Politik machen.
Ja. Aber
ja, was ich noch sagen wollte, diese Deadline war in allen Kommunen in Baden-Württemberg natürlich die gleiche und in Mannheim auch. Und in Mannheim, das hat mir der Christoph Rotfuß geschickt, das ist ganz lustig, gibt es auch ziemlich viele Listen.
Wie viele denn? Weiß man das?
Prüfe. Also ich zähle mal mit. SPD, CDU, AfD, Mannheimer Liste, FDP, Linke, Satirische Partei, Mittelstand Mannheim, Tierschutzpartei, Grüne, das sind 10, Mannheimer und schützt die Autos, sind 12. Und das wollte ich deshalb sagen.
Bitte was?
Weil, schützt die Autos ist eine Liste in Mannheim, die hat nur 4 Leute drauf, das sind alle 4 Studierende und 3 von ihnen heißen mit Nachnamen Kaklajan. Und ich glaube, da hat sich eine Familie hingesetzt und am Kaffeetisch beschlossen, dass sie jetzt eine Liste gründen. Und zwar nennen sie Schützt die Autos. Und die Mannheimer, weiß ich nicht genau, die bilden sich um Einzelstadtrat Julien Ferrar, den kenne ich jetzt nicht, aber Schützt die Autos, da musste ich mal kurz lachen.
Das ist schon witzig, ja.
Ich
habe jetzt gerade versucht, im Mannheimer Morgen, Grüße an die Haas Mediengruppe, versucht, diese Listen rauszufinden. Aber es ist ein Premium-Artikel, ich darf ihn nicht lesen.
Ja, ich habe dir doch mal mein Passwort mitgeteilt.
Das kannst du nicht öffentlich sagen.
Nee, genau, aber doch. Also ich kann doch mein Passwort geben, wenn ich will.
Oh, da würde ich mal in die AGBs gucken.
Wirklich? Also jedenfalls sind da ziemlich viele Listen auch am Start und auch ein paar lustige, nicht nur die Satirepartei. Und genau, so viel dazu jetzt ist es auch zu Genüge besprochen.
Haben wir es aber echt zerredet, wie immer.
Ja.
Ist auch okay.
So, es gibt News aus dem Fitnessstudio Venice Beach, das in Heidelberg 3 oder 4 Niederlassungen hat. Und in einer davon, in Venice Beach Barnstadt, da wo ich auch manchmal hingehe, gab es eine Beschwerde von einem Mann, der dieses Fitnessstudio halt nutzt. Der hat sich darüber beschwert, dass es eine Kleiderordnung gibt, die Männern vorschreibt, keine so Tanktops zu tragen, sondern ihre Schultern zu bedecken. Gleichzeitig gilt für Frauen also die Regel, keine Sport-BHs so als Oberteil, sondern man muss schon irgendwie einen Top anhaben. Aber die dürfen Schultern zeigen. Und dann gab es eine Auseinandersetzung zwischen ihm und der Geschäftsführung. Das ging dann hin und her und irgendwann haben sie zu dem gesagt, jetzt bleibst du einfach fort. Und haben ihm die Mitgliedschaft gekündigt. Mhm. Und da gab es auch schon klar, also ja, und es ist einfach so ein Ding, was öfter auftaucht, auch mit anderen Fitnessstudios in anderen Städten. Was halten wir davon?
Also ich muss dazu sagen, das hast du mir eben, bevor wir hier, also als wir hier die Technik aufgebaut haben, haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Und ich war ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Fitnessstudio drin war, sieht man ja auch bei mir.
Hier wird auch kein Selbstdiss erlaubt. Man darf nicht gemeinsam zu anderen, aber auch nicht gemein zu sich selber.
Viel zu safe, der Space hier.
Ja, voll.
Auf jeden Fall ist es so, dass ich gar nicht wusste, dass Männer gar nicht schulterfrei da rumlaufen dürfen. Ich bin davon ausgegangen, dass man als Mann einfach so einen Tanktop anhaben
Also
darf.
Meine Erfahrung dort ist, also es sind tatsächlich wenig Frauen in nur Sport-BH da, das habe ich jetzt selten gesehen. Im Sommer halt, ja, also der Mann beklagt sich, dass es nicht richtig kontrolliert wird. Ich bin der Meinung, dass wenn man da als Mann hingeht und einen Tanktop anzieht und dann wird man auch in den seltensten Fällen gemaßregelt, kann natürlich immer passieren. Ich bin eine große Verfechterin davon, dass Frauen auch oben ohne ins Schwimmbad dürfen. Also, dass es quasi erlaubt ist, wenn Männer oben ohne ins Schwimmbad dürfen, dann sollen es Frauen auch dürfen. So, fertig. Das wird jetzt in Berlin teilweise erlaubt. Gut. Jetzt muss ich konsequenterweise dann ja auch sagen, dann müssen auch die Kleidervorschriften für alle gleichermaßen gelten.
Ja.
Ich muss aber, also dazu gehört auch, so die Leute, die sich über eine halbnackte Frau beschweren, sind ganz andere Leute als die, die sich über einen halbnackten Mann beschweren. Also weil ich habe darüber nachgedacht, was das eigentlich mit mir macht, wenn da eine Frau in einem Sport-BH trainiert. Mhm. Ich finde, das soll die machen, wie die will. Interessiert mich nicht. Ich glaube, Leute, die sich darüber beschweren, sind dann eher so, dass sie das sexuell anstößig finden und moralisch irgendwie verwerflich. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn Männer in einem Tanktop trainieren, dann kommt es drauf an, wie die so drauf sind. Aber tendenziell habe ich da eher sowas wie Angst. Also im Sinne von bedrohlich wirkend, selbst zur Schaustellung, so Posen oder so. Vor allem wenn in einem Fitnessstudio, wenn die dann halt so mega Oberarme haben und dann da so rumflexen, dann fühle ich mich davon eher, eingeschränkt oder so. Aber auf der anderen Seite müssen sich alle Leute korrekt verhalten und ich sollte eigentlich keinen Grund haben müssen, Angst zu haben. Das heißt, dann sollen halt alle im Tanktop trainieren.
Also ich finde das eine alberne Regel, dass Männer das nicht dürfen, ehrlich gesagt. Mir fällt kein Grund ein, außer, du hast vorhin was von Schweiß und so gesagt, okay, I get it, so, ne?
Dass ich glaube, wenn man halt sehr große Schultern hat, dann
macht irgendwie Sinn, dass dann irgendwie
schneidet es ein. Aber ganz ehrlich, also mein Guilty Pleasure ist, Fitness-Influencern auf Instagram zu folgen und mir die YouTube-Videos reinzuziehen. Mm. Urs Kaleczynski, Markus Rühl, Kai Gedal und diese ganzen Rocker-Jungs und so.
Nie in meinem Leben diese Namen gehört.
Egal, das ist mein Rabbit Hole.
What the hell is happening here?
Und die guten Athleten trainieren alle in richtig krassen Oversize-T-Shirts und Pullovern. Die frieren auch, wenn sie in der Diätphase sind. Und die sind nicht die Leute, die so im Muscle-Shirt rumrennen und dann so posen müssen. Das heißt, es ist möglich. Urs Kaleczynski kann auch im T-Shirt trainieren.
Wer immer das sein mag. Fair enough. Aber ich denke mir so, wen verletzt es, wen stört es, wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt im Feinripp Unterhemd was mache, I don't know. Gleichzeitig ich finde doppelte Ansprüche an Geschlechter zu stellen, was Kleiderordnungen angeht, finde ich immer ein bisschen komisch.
Ja, ich auch. Also, eigentlich müsste man es gleich machen für alle, entweder alle Tanktop oder alle T-Shirt.
Würde ich auch genauso sagen. Und ich verstehe, dass dann die Geschäftsführung einfach keinen Bock mehr hat, mit jemandem zu diskutieren, weil auch jemand, habe ich ja auch vorhin gesagt, jemand, der Recht hat, kann sich doof verhalten, und kann dann irgendwie auch, da weiß man nicht, was vorgefallen ist, whatever, bla bla bla. Dann Hausrecht von mir aus, alles gut. Aber prinzipiell bin ich ein Fan davon, dass da relativ gleiche Regeln gilt, je nachdem, also es gibt natürlich Situationen, wo es ein bisschen anders sein muss, bla bla bla, macht Sinn. Beispiel zum Beispiel, es gibt bei der Bundeswehr verschiedene Ordnungen, wie Haare zu sein haben für Männer und Frauen. Und da, ich weiß nicht, ob sich das bald mal ändert oder so, weil Frauen offensichtlich dürfen lange Haare haben, müssen die dann aber zu einem Zopf zusammenbinden oder halt zu einem Pferdeschwanz. Und Männer dürfen halt nur Haare haben, dass die Ohren und der Nacken nicht bedeckt werden. Also das ist halt interessant. Und Frauen dürfen auch Ohrringe tragen, Männer nicht und so weiter und so fort.
Ah, interessant.
Ja.
Okay, also auch wenn ich das jetzt mit Urs Kaleczynski und seinem T-Shirt gesagt habe, das war eigentlich eher Ausdruck meines Unverständnisses, dass man sich so dermaßen darüber beschweren muss, dass man dann da rausgekickt werden muss.
Und,
da war eher hinsichtlich dieser Debatte da. Also ich bin dafür auch, dass es gleich ist. Und da Frauenkleidung halt auch wahrscheinlich aus was weiß ich für Gründen, oft nicht schulterbedeckend im Sportbereich ist, wäre es sinnvoll für alle einfach Tanktops einzuführen.
Und wir kommen alle mal ein bisschen runter.
Genau, mehr Gelassenheit wagen.
Tja. So, ich war am letzten Donnerstagabend bin ich spazieren gegangen in der Weststadt Und da ist mir aufgefallen, dass mir nichts auffällt. Und zwar, dass die Horbacher Straße wieder frei ist. Cool. Also, dass man da einfach langlaufen kann. Ich war dann quasi, wo die Bahnhofstraße anfängt, da in diesem Dreieck, und habe da mein Fahrrad abgestellt und dann so geguckt und Moment mal, ich kann ja einfach die Horbacher Straße langlaufen. Hä? Und das ist richtig gut geworden. Da gibt es jetzt einen Fahrradstreifen auf beiden Seiten. Also auf der Stadteinwärtsseite gab es den ja schon. Und jetzt gibt es auf der Stadtauswärtsseite auch einen Fahrradstreifen zum Fahren. Sehr angenehm. Bin aber noch nicht selber gefahren tatsächlich. Ich weiß noch gar nicht, ob das schon freigegeben war damals.
Ich finde es sehr angenehm, auf der Geisbergstraße zu fahren.
Ja.
Außer man muss halt direkt zur Rohrbacher Straße.
Fair. Ja, die Geisbergstraße ist auch ist Fahrradstraße jetzt inzwischen, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch cool. Wobei da kommen halt, also mir oft aufgefallen, da kommen halt auch Fahrräder, wenn da so Gruppen sind, kommen die so zu dritt oder zu viert nebeneinander angefahren. Und dann muss man sich so ausweichen. Und das geht dann natürlich im Fußverkehr ganz einfach. Aber als Fahrrad ist man immer so ein bisschen, oh, was passiert jetzt? Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich dann da irgendwie hier mit jemandem zusammengestoßen bin, weil die halt alle nebeneinander fahren müssen. Wo ich mir auch denke, na Leute, also weiß ich nicht. Aber anyway, ja, also trotzdem freie cool. Freie Fahrt für freie Bürger,
ja,
wie man so sagt. Ja. Genau, also ich ab jetzt lange, immer wenn ich in die Südstadt fahren musste mit dem Auto mal oder nach Rohrbach oder was, habe ich automatisch schon die Rohrbachstraße gemieden, weil es war ja jahrelang, weil da jetzt Baustelle.
Ja, es ist schon nervig gewesen, wenn man mit einem Kraftfahrzeug
ja, so sagt man.
Nach Rohrbach wollte, ja, von der Altstadt aus, dann musstest du einmal über den Bahnhof.
Ja, oder halt dann quer durch die Weststadt, durch den
Einbahnstraßendschungel. Ja, genau, weil das, da verirre ich mich immer und dann komme ich wieder doch vorne raus und dann lohnt sich es einfach nicht. Ja, weil es ist so schwierig,
ja, diese
Einbahnstraßenregelungen. Ja.
Ja, dann muss man sich mal an den Sternen oder der Sonne orientieren, wo man jetzt hin will. Genau. Ja, ist schwierig.
Schwierig.
Ja.
So, es gibt ein neues Festival.
Ach.
Also nee, es ist ein altes Festival, das gibt es schon ein paar Jahre. Aber es hat jetzt gerade angefangen am letzten Wochenende. Und zwar heißt es Open Dykes, ist das Lesben- ja, und Finta-Festival. Also
das gibt es echt schon länger.
Finta heißt Female Inter Non-Binary
Trans
und Agender.
Ja.
Und genau, und Dykes, Open Dykes, Dykes ist eigentlich ein Schimpfwort früher gewesen für Lesben und dann wurde das, wie viele Wörter in dieser Szene, wie zum Beispiel auch queer oder schwul, dann von denen als Selbstbezeichnung genutzt und das finde ich auch ganz nett. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeguckt, was das heißt und da stand, die Etymologie Bull Dyke ist ebenso obskur. Der Begriff könnte mit dem Slangwort Dyke verwandt sein, das im 19. Jahrhundert für Bulba verwendet wurde. Bull, wörtlich männliches Rind, wurde im Sinne von maskulin und aggressiv benutzt, sodass Bull Dyke ein beleidigender Ausdruck gewesen sein könnte, der wörtlich übersetzt männliche Vulva bedeutet. Es gibt auch noch andere Theorien, aber deshalb heißt das Festival so.
Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn ich Open Dykes lese und Festival Open Dykes, weil Dykes sind halt auch Deiche.
Ah, offene Deiche.
Offene Deiche und dann denkt man so, Vorsicht. Ja. Aber ja, also trotzdem aber natürlich
doch, ja,
schön, dass es das gibt. Jo.
Genau, und es sind jetzt am Wochenende zum Beispiel ein paar Sachen, zum Beispiel der lesbisch-queere Spaziergang mit Ilona Scheidle von den Wirtschaftsweibern. Und dann gibt es viele
Wirtschaftsweiber
ist richtig cool.
Alliteration, Frieda Fiedler, ich finde Alliteration hervorragend.
Ich auch, Tim Tugendhat. Und da gibt es auch so viele Filmveranstaltungen, was ich ganz cool finde. Lesbische Filmtage, lesbische Kurzfilmnacht und sowas. Und man kann auch, da gibt es so ein Nähworkshop, Viva la Vulva. Da,
den gibt es aber auch schon, das ist nicht das erste Mal, weil ich habe das
schon mal. Ich weiß, aber ich finde es sau cool, da zahlt man 15 bis 20 Euro und dann kommt man da hin und kann eine Vulva nähen aus Stoff und so weiter und den kann man auch auf Instagram folgen und ich finde es total cool, was die so machen. Zum Beispiel kennt ihr den Schmuckladen Fremdformat in der Bergheimer Straße?
Wenn ihr mich meinst, dann ja.
Ja, genau, und da hängt auch so eine Vulva aus Stoff und ich glaube, die wurde auch entweder davon gemacht oder die haben die dort selber gemacht. Ich habe viel bei Fremdformat auch schon eingekauft. Das ist ein cooler Laden. Die machen aus Material, also Upcycling-mäßig Schmuck, also aus verschiedenen Materialien. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber also, ja, egal.
Ist auf jeden Fall ein stylischer Laden, der nachhaltig. Genau. Und der ist lokal, da kann man auch mal hingehen und so.
Pride alles und
super,
so.
Super, super, super.
Genau. Und ja, also könnt ihr mal hingehen.
Ja.
Gut, ach so, ja, zum Schluss noch die Termine. Ich habe ja gerade eben schon mal angefangen mit den Open Dykes. Also wir können euch ja das Programm verlinken. Guckt da einfach mal selber, was euch interessiert. Es sind so viele Veranstaltungen und es geht auch mehrere Wochen.
Also findet man natürlich auch einfach auf open-dykes.de.
Genau.
Und da könnt ihr selber gucken, da braucht ihr jetzt nicht
uns dazu.
Da braucht ihr uns nicht zu, ihr seid alle selber groß. Aber trotzdem, kann man nochmal verlinken.
Am Samstag, 6. April, sind zwei Sachen. Und zwar macht der Zwinger auch viel zu Pride gerade in diesem Monat, im April. Letzter Monat war ja Rassismus, Integration, Geflüchtete. Ja. Und dieser Monat ist Queer. Es gibt Queer Youth am Samstag, den 6. April, selbsterarbeitetes Theaterstück, auch morgen genannt. Mit anschließendem Nachgespräch und dann gibt es eine Queer-Tour, Stadtführung durch die queere Altstadt und ihre Geschichte. Lustig, die machen quasi dieselben Sachen wie letzten Monat, nur mit einem anderen, aber finde ich ja eigentlich ganz cool. Und dann noch ein paar andere Sachen, wir zählen jetzt nicht alle auf. Am 6. April ist auf jeden Fall Queer Youth, dieses Stück. Und die Saisoneröffnung im Bella Park. Bella Park ist der Park.
Was ist denn Bella Park?
Gegenüber vom Kaufland, wo es immer, also so quasi. Wie sagt man dazu, wo halt, glaube ich, der Hauptdrogenumschlagsplatz in Heidelberg so war oder ist. Und da gibt es die Initiative vom Verein gegen Müdigkeit, da ein bisschen mehr draus zu machen und den wiederzubeleben. Und da wird ein Kiosk eröffnet und da kann man was trinken gehen. Und
heavy
das,
nice.
Live-Musik, Tischtennis, Mapping-Workshop. Was ist ein Mapping-Workshop? Gesellschaftskiosk im Bella Park in der Kurfürstenanlage. Um 14 Uhr geht's los. Bis 19 Uhr hat der Kiosk offen und DJ und so weiter gibt's auch alles.
Verrückt.
Kann man ja hingehen.
Das ist da bei den Stadtwerken, ne? Also
gegenüber
der,
vom Kaufland.
Der Kaufland, da wo ich früher nebendran gewohnt habe. Super.
Toll.
Gefällt mir. Ja, dann mache ich doch mal weiter direkt. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass es den kritischen Semesterstart gibt in Heidelberg, weil das Semester geht jetzt wieder los. Und da passieren einige Dinge. Und zwar ist es so, also da könnt ihr schon mal Krise-HD auf Instagram folgen. Also Krise ist natürlich kurz für kritischer Semesterstart, Krise.
Das ist lustig.
Das ist extrem witzig, ne? Habe ich auch gedacht. Und vor allem, dass Krise-HD einfach noch frei ist, auch geil, ne? Aber okay. Anyway, und zwar ist es so, dass die Jusos einen Filmabend vorbereitet haben, beziehungsweise planen. Und das ist am Mittwoch, dem 17.04. Da habe ich auch nächstes Mal nochmal die Chance, das anzukündigen. Und zwar im AWO-Club Altstadt. Weißt du, wo die AWO in der Altstadt ist? Das ist ein ziemlich witziger Clubraum.
Nee.
Das ist in der Zwingerstraße. Pretty much gegenüber vom Zwinger. Da, wo wir uns für diese.
Ja, ich dachte, da sind nur Rückseiten von Häusern.
Nee, das ist ganz witzig. Da ist, da ist so eine Terrasse und da kriegt dann die AWO auch immer am 1. Mai und so. Und,
was man so macht, wenn man bei der AWO ist.
Was man so macht bei der AWO, ne? Ist klar. und es ist ganz witzig, dieser Clubraum, der ist halt wie eine Zeitkapsel aus den 80ern. Also da sind wir manchmal drin, von der SPD auch. Und das sind halt einfach diese so Holztische, Holzstühle, diese typischen.
Toll, so richtig Patina.
Genau.
Und da riecht es auch noch nach Zigaretten
absolut,
und so.
Absolut, da sind auch auf dem Klo, in den Kabinen sind so Aschenbecher, ja?
Toll.
Wie 80er kann man sein? Ja.
Cool. Dann mache ich mal kurz weiter. Ich habe nämlich ziemlich viele Termine hier. Am Dienstag, 9. April, ist ein Diskussionsabend mit unserem Finanzminister Dr. Daniel Bayers, seines Zeichens Heidelberger. Und das ist eine Veranstaltung mit Theresia Bauer, die findet um 19 Uhr statt. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website. Die Veranstaltung findet im Tankturm statt und es geht um Investitionen in die Zukunft. Wie hat das Urteil vom Bundesverfassungsgericht Einfluss auf unsere Wirtschaft?
Da geht es um den Klimafonds?
Glaube unter anderem auch. Genau. Und so Steuerpolitik und so weiter. Und dann am 9. April, am 10. und am 11., also Dimido, könnt ihr die mobile Beratung von Rat in Anspruch nehmen. Und zwar gibt es von ZUM, dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität, eine kostenlose und unabhängige Beratung, wie man in Heidelberg und Umgebung mit Fahrrad, öffentlichen Nahverkehr und Carsharing am besten zum Ziel kommt. Und das könnt ihr am Dienstag, Mittwoch und genau, am Dienstag und Mittwoch, nicht am Donnerstag, also am Dienstag, 9. April und Mittwoch, 10. April von 10 bis 16 Uhr am Stand in der chirurgischen Klinik in 420 in Anspruch nehmen.
Am Mittwoch, dem 10. April, gibt es auch noch eine Veranstaltung von der SPD, und zwar heißt die Leichte Schultasche, Lernen auch mit Tablets. Da haben wir natürlich geteilte Meinungen dazu. Also ich bin da auch ein bisschen konservativer vielleicht bei manchen Sachen, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu altbacken. Und das ist ein Gespräch, eine Podiumsdiskussion mit ein paar Leuten aus unserer Kommunalwahlliste und unter anderem auch einem Experten, Steffen Haschler heißt der ist vom Chaos Computer Club, also kennt sich ganz gut aus, ist aber auch noch nebenbei Lehrer selber. Genau, und das wird, glaube ich, auch ganz spannend, sich das da anzuhören, wie da auch verschiedenes Lehrpersonal, die wir ja auch auf der Liste haben in Teilen, das Lernen in der Zukunft sich vorstellt.
Und dann gibt es am Samstag, 11. April, die queere Stadtführung. Am Sonntag, 12. April, startet FIPS. Das ist eine ziemlich coole Sache.
Das ist doch dieses Ruftaxi, Sammeltaxi-Gerät.
On Demand.
On Demand.
Genau, dafür hat sich maßgeblich der Christoph Rotfuß von unserer Fraktion da eingesetzt. Und das ist von derselben Betreibergesellschaft wie der Bus. Und das kannst du irgendwie per App steuern, da ich das noch, also das jetzt erst startet, habe ich es noch nie genutzt. Aber das ist, glaube ich, so Next-Level-Mobilität einfach.
Kommunales Uber, sage ich einfach mal. So.
Ja, aber Sammel-Uber. Also ja. Da sitzen dann auch noch andere Leute drin.
Aber es gibt, glaube ich, auch bei Uber, dass du quasi dein Taxi teilen kannst oder so. Aber ist auch egal. Ist auf jeden Fall gut, weil es kommunal angeboten wird und die Stadt unterstützt.
Ja, und vielleicht auch Personal sinnvoll spart.
Genau, und da also es geht vor allem darum, dass man eben auch heimkommt, spät nachts und so weiter und so fort, wenn eben nichts mehr fährt.
Genau, und jetzt noch zum Schluss zwei, drei Sachen, die mir, das passt jetzt nicht zu den Terminen, aber die mir aufgefallen sind. Und zwar war jetzt in der RNZ an drei Stellen, sind mir so Formulierungen aufgefallen. Und zwar, wir haben ja die Stadtführung besucht. Ja. Decolonize Heidelberg, wo es darum ging, halt so antirassistisch und so aufzuklären. Und dann kennt ihr ja diese schwarze Figur im Schaufenster von dem Tabak Scheuringer. Und jetzt war die ANZ ja bei dem Spaziergang dabei und hat dann geschrieben, die Zitat Mohrenfigur im Schaufenster. Und ich meine, klar, ich meine, wir haben bei dem Spaziergang hat die Frau, die die Führung gemacht hat, gesagt, sie möchte das Wort Moor bezüglich der Bar halt nicht aussprechen.
Ja, also allgemein wollte sie es auch nicht
aussprechen. Ja, sie hat das M-Wort gesagt. Genau. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil Moor ist der Nachname von manchen Leuten und kann auch für was anderes stehen. Ich verstehe das aber komplett.
Ja.
Dann aber zu sagen, dass das eine Zitat-Mohrenfigur ist in dem Schaufenster, das finde ich einfach nicht gut. Also was man da sehen kann in dem Schaufenster, ist eine schwarze Figur, die zum Sklaven stilisiert ist. Und das würde ich einfach auch so ausdrücken, weil das sind so die Facts.
Ja, also wenn die jetzt sagen würde, okay, die wurde quasi damals vor so und so vielen Jahren als Anführungszeichen Mohrenfigur gekauft oder so oder
beworben. Ich glaube nicht mal, dass sie so gekauft wurde. Ja, die wurde als.
Aber es ist halt, oh Junge, so ein bisschen Sensibilität, ja. Also man muss jetzt nicht irgendwie M-Wort-Figur schreiben, sondern einfach, wenn du sagst, so, ne, also Figur eines schwarzen Menschen, der da zum Sklaven quasi stilisiert ist.
Man muss die Sachen, glaube ich, auch so beschreiben, dass die Leute, die sich dafür interessieren, das dann auch erkennen können, wenn sie dran vorbeilaufen. Das heißt, ich finde da eine konkrete Beschreibung dieser Figur und nicht nur schlimme Figur oder so.
Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja, klar, weil sonst weißt du, ne?
Sonst weiß man ja gar nicht, was damit gemeint ist.
Das macht das natürlich auch noch ein bisschen mystischer, wenn man das irgendwie umschreiben muss und so weiter und so fort. Deswegen Sachen immer direkt benennen, finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich eigentlich ganz gut. Aber dann Mohrenfigur zu schreiben, boah.
Ja, und letztens, das ist schon ein bisschen her, stand in einem Artikel, das ist mir auch aufgefallen, über dieses Stück Hamlet, das von Menschen mit Trisomie 21 oder Down-Syndrom aufgeführt wurde, dass die unter Down-Syndrom leiden, die Schauspieler. Und das finde ich auch eine Formulierung, die finde ich grenzwertig, weil das kann man ja gar nicht beurteilen.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr
Das ist oldschool.
Ja, das ist so, und das ist auch so, ich glaube, da hat man einfach kurz nicht nachgedacht, was diese Formulierung eigentlich ja. heißt. Ne? Also die haben, ne, wie du sagst, also die haben einfach Oldschool, ja, so heißt es, so schreibt man es halt, aber dass man halt dann leiden, das ist halt impliziert, dass
das ist, hat man früher, glaube ich, so ja. gesagt. Das heißt, ich glaube, das ist eine, ja. einfach eine alte Formulierung. Das betrifft aber die Sache mit der Figur beim Scheuringer.
Absolut nicht.
Nicht. Nee. Genau, das genau. Ist mir einfach aufgefallen, weil es ist ganz interessant, wenn man einen Artikel liest von einer Veranstaltung, wo man selber war, dann fällt einem sowas natürlich auf.
Klar. Ja, aber auch so wäre es, glaube ich, also schwierig, naja.
Gut, mit diesen nachdenklichen Tönen
entlassen wir uns selbst ins Wochenende und euch auch.
Genau, ja. wir hören uns nächste Woche und sehen uns vielleicht bei einem der zahlreichen Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Saisoneröffnung im Bella Park, da überlege ich hinzugehen.
Mal gucken, wann ist das?
Am Samstag
ah, ja, stimmt.
um
Hast du gesagt.
14 Uhr.
Habe ich da Zeit? Geht
bis 19 Uhr.
Mal gucken.
Verein gegen Müdigkeit. Genau, okay. Schönes Wochenende, Leute.
Ciao, ciao.
Geht mal raus, es soll 30 Grad haben, oder?
Was?
Doch, habe ich irgendwo gelesen, oder war das ein April?
Scherz. 30 Grad in Heidelberg.
Ja, das hatte es schon mal vorher, 30
Nein,
Grad.
Nein, noch nie, noch nie.
Noch nie?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Doch, komm, ich gucke jetzt. Leute, ich mache euch jetzt Live. Den Wetterfrosch. Wetter.com. Wetter.com ist ja übrigens mein, neben den Fitness-Influencern, was ich ja heute mit euch geteilt habe, mein anderes Guilty Pleasure, und zwar der Regenradar für Heidelberg. Da kann man so eine stündliche Wettervorhersage machen, wo man, wie sich die Wolken bewegen. Super praktisch. Also, wir gucken.
Wollen wir jetzt immer hier die Wettervorhersage machen? Auch
ja, wir machen die Wetter. Heidelberg. Das wäre total praktisch, weil ja. es ist ja so, dass wir dann schon auch regionalen Podcast machen. Da kann man mal eine Wettervorhersage machen.
Stimmt.
Also.
Ich fände es witziger, wenn wir eine Wettervorhersage machen würden, ohne einen Wetterbericht zu lesen.
Ach so, ja. Ich habe das Gefühl, es wird warm. Also am Freitag bedeckt 19 Grad.
Aha.
90% Regenwahrscheinlichkeit, nicht so toll. Samstag 23 Grad, gefühlt 24 Grad. Niedrigste Temperatur 12 Grad, 0% Regenwahrscheinlichkeit.
Ja,
und 6 km/h Wind aus Südosten und Sonntag.
Danke, das war immer die Himmelsrichtung. Da weiß ich, wie ich meine Segel aufspannen kann. Danke.
Am Sonntag ist es sonnig, leicht bewölkt von 21 bis mindestens 13 Grad. 0% Regenwahrscheinlichkeit und kein Wind. Ist windstill. Ja, und ich, warte, ich mach mal mir noch den Spaß und sag mal am Montag auch noch mit an.
Why?
Es ist am Montag wolkig, 13 bis 20 Grad.
Hast du irgendwie die Wette verloren, dass du hier irgendwie maximal viel dummen Mist reden sollst oder so?
30% Regenwahrscheinlichkeit und 4 km/h aus Südosten. Okay, ich höre jetzt auf.
Ja.
Ich finde es aber lustig, vielleicht bringt es euch ja was. Also am Wochenende schön mit Sonnencreme eincremen. Das kann man auch im Winter machen. Das ist immer gut, wenn man später keine Falten kriegen will.
So,
darf Für die Leute, die schon Falten haben, die können es auch nutzen, weil das ist dann gegen Hautkrebs.
Ich beende jetzt mal die Podcast-Feeder, bevor du hier jetzt anfängst, irgendwie die,
du musst ja
die
heute
Wirtschaftsteil,
schneiden.
Den Wirtschaftsteil der FAZ vorzulesen oder so, ja? So.
Du musst ja heute schneiden, ja. Ich mache das absichtlich, um deinen Schatz zu boykottieren.
Toll, danke, voll nett.
Ja,
so,
gerne.
Macht's gut, wir sehen uns gar wir nicht, weil uns. Wir sind ein Podcast, deswegen hören wir uns nächste Woche. Ciao.
Tschüss.